Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Mein heutiger Gast ist ein Mann mit vielen Facetten und einem klaren Blick für das Wesentliche. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit einem Mann, der als Bauingenieur, Unternehmer und langjähriger Inhaber eines Planungsbüros in Kiel die Infrastruktur Norddeutschlands über viele Jahre hinweg mitgestaltet und geprägt hat. Erschließungsprojekte, Kanalsanierung, Grundstücksentwässerung, Sicherheitskoordination, Gutachten, all das zählte zu seinem beruflichen Alltag. Immer verbunden mit dem Anspruch, Projekte technisch präzise, wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig umzusetzen. Doch ist er deutlich mehr als ein klassischer Ingenieur, denn er denkt vernetzt, kommuniziert auf Augenhöhe und hat ganz früh erkannt, dass eine erfolgreiche Planung mehr als das Abarbeiten von DIN-Normen oder Vorschriften ist. Mit seinem heutigen Unternehmen Wertkern und BBVSH GmbH verbindet er seine Erfahrung im Projektmanagement mit seiner Leidenschaft für Kommunikation, Coaching und Mentoring. In diesem Interview spreche ich über das Wasser, eingezwängt in Kanälen, verfahrene Situationen und Kommunikation und die Hilfe für Startups. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ulrich Haug.
Nein, also Wasser ist, wie soll man sagen, ein Sehnsuchtsort. Ne? Wenn es darum geht, Ruhe und Ausgeglichenheit zu spüren, dann ist es der Blick von einem Uferstreifen auf den Lofoten aufs Wasser. Ne? Und da war eben der Gedanke, die Sahara zu bewässern. Ich habe das Büro gewechselt zu einem Kieler Büro. Das ist natürlich dann, es ist insolvent geworden. Und dann musste ich mir überlegen, was tue ich? Mit zwei kleinen Kindern war jetzt nicht so klasse. Der Markt war jetzt auch nicht so optimal. Und dann habe ich gedacht, ich mache mich mal selbstständig. Was die konnten da, meine Chefs, das kann ich auch. Aber das war natürlich nicht so. Wir sind auf dem Weg, unsere komplette Umwelt zu versiegeln und schaffen uns dadurch durch die Hintertür immer mehr Probleme. Wir kriegen das Wasser nicht mehr los. Keiner will es auf seinem Grundstück haben. Nix wie weg damit. Wenn man ein gutes Geschäft machen möchte, würde ich sagen, versiegelt alles und wir bauen immer mehr Kanäle und immer größere Kanäle. Damit verdienen wir Geld. Wir graben uns selbst das Wasser ab, indem wir es immer ableiten und weg damit. Grundsätzlich geht man davon aus, dass so ein Kanal zwischen 50 und 100 Jahren hält.
Moin und herzlich willkommen, Uli Haug. Ich freue mich, dass du heute Gast in meinem Podcast bist, in Wasserkünste. Und daher gleich mal die Frage, wie geht's dir? Was machst du gerade?
Ja, also moin Jörg, ich sitze hier in meinem Homeoffice und bin gespannt, was jetzt alles so passiert. Für mich ist ja Podcast absolutes Neuland. Ne? Ich habe überhaupt keinen Schimmer davon, aber ich bin spannend und außerdem bin ich neugierig.
Das ist immer gut, das ist die beste Voraussetzung. Hast du noch nie Podcast gehört?
Doch, gehört. Okay. Aber ich bin noch nie aufgenommen worden.
Ja, es ist immer irgendwo das erste Mal und ich zitiere sehr gerne da eine von mir sehr geschätzte Person, die hat gesagt, das haben wir ja noch nie probiert, also geht es sicher gut.
Ja, bin ich bei dir.
Wer war's? Na? Hast du eine Idee?
Donald Trump wird es nicht gewesen sein.
Nee, es war jemand. Nein, auch nicht. Tatsächlich war es einfach Pippi Langstrumpf.
Ach, guck.
Ja. Also Astrid Lindgren. Und ich finde diesen Satz.
Hat sie schlau erkannt.
Ja, ich finde ihn so gut. Und deshalb fangen wir da jetzt mit an und legen einfach los. Und damit unsere Zuhörenden auch mal wissen, mit wem ich heute über das Thema Wasser in einer ganz speziellen Form spreche, kurze Vorstellung von dir. Wer ist Ulrich Haug?
Also du hast mir ja freundlicherweise so einen Zettel geschickt und da stand es drauf und da habe ich mir dann angefangen, Gedanken zu machen, wer ist denn das eigentlich, dieser Ulrich Haug? Ich muss sagen, ich weiß es selber gar nicht so ganz genau. Also wenn ich da tief reinschaue, dann stellen sich für mich auch oftmals weite Gräben auf. Ich gucke aber jetzt mal von außen drauf. Ich bin ein 62 Jahre alter Mann, habe 3 erwachsene Kinder, klassische Boomer-Karriere. Ja, das bin ich. Also was willst du mehr wissen? Frag mich einfach.
Ah, das mache ich glatt. Du bist ein Mehrfachunternehmer, sowohl heute als auch früher, ja. Nochmal ein bisschen zu deiner Geschichte. Was hast du studiert? Was war dein Schwerpunkt bisher? Und zu den neuen Aufgabenfeldern kommen wir später noch.
Okay, also ich bin in Freiburg geboren. Dann, als ich 6 Jahre alt war, sind wir nach München gezogen. Dort habe ich dann angefangen mit der Schule und diesem ganzen Dilemma und habe dort mein Abitur gemacht. In der Zwischenzeit ist mein Vater gestorben und mein Bruder hat sich irgendwie mal gemüßigt gefühlt, mir zu erklären, was ich mit meinem Leben machen soll. Damals habe ich da noch drauf gewettet, dass er recht hat. Würde ich heute nicht mehr tun, aber macht ja nichts. Er hat also gesagt, du bist technisch begabt, mach was mit Verfahrenstechnik. Ein Freund von ihm Verfahrenstechnik studiert hatte. Also tolle Idee, aber war jetzt nicht so glorreich. Ich habe dann Maschinenbau studiert, habe aber, also ich, damals gab es ja noch sowas wie Wehrpflicht und so, ne? Und nach der Wehrpflicht bin ich dann eben in München an die TU gegangen, habe Maschinenbau angefangen und habe dann die ersten 4 Semester eigentlich mich sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt, sprich mit VW-Bus irgendwie durch die Welt zu fahren und von Party zu Party. Und das ging natürlich nicht gut. Aus der heutigen Perspektive. Auch damals hat es nicht geklappt. Also, und dann musste ich mich entscheiden und ich hatte einen Freund da kennengelernt, einen Luxemburger, der mich sehr geprägt hat und der hat gesagt, mach's doch mal Bauwesen. Ich hatte ihm so ein bisschen erzählt, was so meine Ideen sind so, und da war eben der Gedanke, die Sahara zu bewässern. Jetzt ist kein Quatsch, ne? Also ich habe das damals wirklich gedacht, das ist eine total geile Idee. Wird ja heute gemacht, ne? Wir waren jetzt im Frühjahr in Marokko und haben da so eine ganz super tolle Tour gemacht und ich bin fast vom Glauben abgefallen, ne? Wie die stolz sind auf ihre Tröpfchenbewässerung und Äpfel und Tomaten anbauen für uns Europäer. Und ich denke mir, was ist los mit uns? Also wie verrückt ist die Welt geworden? Ne? Ja. Was für ein Schwachsinn. Naja, wie dem auch sei, also ich habe dann Bauwesen studiert und bin ein sogenannter Diplom-Ingenieur TU Bauwesen. Ja, und dann bin ich, als ich fertig war, bin ich dann nach Hamburg gezogen. Ziemlich schnell auch aus dem Münchner Sumpf da mal rauszukommen und mal ein bisschen was von der Welt zu sehen. Naja, und bin dort in meine erste Anstellung gegangen, in einem Ingenieurbüro und habe dort erstmal gelernt, wie es eigentlich in der Praxis so ein bisschen funktioniert. Eben mit Planung von Wasserversorgungsanlagen, also Wasserwerke, Wasserversorgungssysteme und sowas alles. Das war kurz nach der Wende und da war in Ostdeutschland ein Riesenmarkt für Wasserversorgungsanlagen. Naja, und es ging dann auch eine Zeit lang ganz gut. Dann bin ich irgendwann 1900, wie ist mich tot, weiß ich nicht mehr genau, nach Kiel gezogen mit meiner damaligen Frau. Meine Kinder sind da auf die Welt gekommen und ich habe das Büro gewechselt zu einem Kieler Büro. Das ist natürlich dann, es ist insolvent geworden. Und dann musste ich mir überlegen, was tue ich? Mit 2 kleinen Kindern war jetzt nicht so klasse. Der Markt war jetzt auch nicht so optimal. Und dann habe ich gedacht, ich mache mich mal selbstständig. Was die konnten da, meine Chefs, das kann ich auch. Aber das war natürlich nicht so. Ich musste echt ein bisschen hart rackern und habe aber dann angefangen, Glück zu haben, die richtigen Menschen kennenzulernen und habe dann eben ein Ingenieurbüro aufgebaut, das ich dann hatte bis vor bummelig 5 Jahren. 4, 5 Jahren, genau. Dann habe ich es verkauft. Also das ist dann auch ordentlich groß geworden. Also für ein Ingenieurbüro, wir waren zum Schluss bummelig 25 Leute. Ja. Und haben uns mit Kanal- und Straßenbau beschäftigt. Und ja, dann bin ich das losgeworden und habe mich eben anderen Dingen gewidmet.
Möchtest du auch noch wissen? Nee. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Da kommen wir. Das ist so spannend, das heben wir uns fast zum Schluss auf, damit der Spannungsbogen auch ein bisschen erhalten bleibt. Nun, ich könnte jetzt fast sagen, du bist vom Saulus zum Paulus geworden. Du hast dich von der Bewässerung zur Entwässerung gemausert, entwickelt, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, stimmt.
Was hat dich an der Entwässerung von Grundstücken, das hat ja was mit Wasser zu tun, so fasziniert, dass du gesagt hast, das ist ein Tätigkeitsfeld für mich?
Also das war hauptsächlich, ich sag's mal so, in Kiel was der Markt, der sich da erschlossen hat, weil da viel zu tun war. Da gab es viele Erschließungsgebiete zu der Zeit und das war einfach meine Marktchance, in dem Abwasserbereich mich reinzusetzen. Die Wasserversorgung war relativ up-to-date überall. Das kippt gerade so ein bisschen. Jetzt müssen wir uns eigentlich mehr um die Wasserversorgung kümmern. Aber zu der damaligen Zeit war es so, dass die recht gut war. Technisch in einem sehr guten Zustand oftmals, ne? Aber die Entwässerung und die Abwasserableitung, die war in vielen Bereichen desolat. Mhm. Und deswegen war da mehr zu tun. Und natürlich, das war für mich damals der entscheidende Faktor.
Wie hat sich das denn im Laufe der Jahrzehnte, deiner Berufsjahrzehnte entwickelt? Ich meine, du sagst gerade, die Entwässerung, also habe ich zumindest so verstanden, haben wir soweit im Griff. Jetzt müssen wir uns wieder um die Bewässerung kümmern. Oh, früher war es umgekehrt. Wie hat sich dein Arbeitsfeld, also der Entwässerung und Kanalisierung in deiner Laufbahn vom Studium über die Bewässerung zur Entwässerung verändert?
Radikal.
Negativ. Radikal.
Radikal. Also ich habe angefangen, Entwässerungssysteme zu rechnen mit Tabellenwerten, also wirklich stumpf, was am Punkt A reinkommt, fließt zum Punkt B mit Prandtl-Kolbrook und lauter solchen hydraulischen, wirklich Grundsatzformeln. Heute funktioniert das alles mit einer dynamischen Simulation. Das ist einmal die planerische Seite. Auf der anderen Seite, die Realität hat sich auch total verändert. Also wir sind auf dem Weg, unsere komplette Umwelt zu versiegeln und schaffen uns dadurch durch die Hintertür immer mehr Probleme. Wir kriegen das Wasser nicht mehr los, keiner will es auf seinem Grundstück haben, nix wie weg damit. Also jetzt Oberflächenwasser. Im Grunde geht es eigentlich hauptsächlich sowieso um Oberflächenwasser, also geht nicht um Schmutzwasser. Ja? Mhm. Das ist das größte Problem, das Oberflächenwasser heutzutage abzuleiten. Und das gab es vor 20, 30 Jahren, war das völlig belanglos. Dazu kommen die Kapriolen der Regenereignisse, das ist unglaublich, was für Stresssituationen es einfach gibt. Klimatechnisch meine ich jetzt.
Ja, okay. Also wieso hat das Klima, dadurch, dass sich das Klima so verändert hat, damals das Regenwasser keine so große Rolle gespielt oder gab es noch andere Gründe?
Das Klima hat schon eine Rolle gespielt. Damals gab es auch so ein Regenatlas, hieß das früher. Da war das total simpel. Da hat man irgendwas, also zu einem bestimmten Gebiet hat man eine sogenannte Regenspende gehabt und hat die dann eben in Bezug gesetzt zu der versiegelten Fläche. Ja, und um dadurch dann rauszufinden, wie viel Wasser kommt denn da, wenn es regnet, in den Kanal hinein. Das ist auch heute total anders. Es gibt zwar immer noch mittlerweile einen digitalen Atlas, der wird aber nur alle 4 Jahre verändert. Aber was sich verändert hat, sind die Regenspenden. Also das, was wir sehen, wenn es gewittert, wie viel Wasser kommt denn da von oben runter? Ja. Mhm. Und da kann jeder heutzutage erkennen, das sind keine solchen Regenereignisse mehr wie früher, die mal eine Stunde gedauert haben oder 2 Stunden mit einem sanften Landregen, sondern es sind Gewittergüsse. Es ist, als würde Petrus die Schleusen öffnen und innerhalb kürzester Zeit steht alles unter Wasser. Und das hat sich radikal geändert. Insofern ist der Klimawandel da voll im Gange, meines Erachtens nach.
Es schwebt dann ja immer so über uns dieser Begriff des 100-jährigen Niederschlagsereignisses. Ja, genau. Ich glaube, damit können wahrscheinlich die wenigsten von uns von denen, die zuhören, gerade was fangen. Kannst du das nochmal versuchen so zu erklären, dass es ein Normalsterblicher versteht und wie sich es verändert hat zu heute?
Also früher gab es, wenn ich das schon höre, es hört sich an wie ein alter Mann, bin ich auch, aber früher gab es dieses und dann gab es jenes, aber wie dem auch sei. Es ist schon so, dass diese Regenspenden und die Jährlichkeit, also es regnet eine bestimmte Wassermenge runter und innerhalb von 10 Jahren gibt es unterschiedlich starke Regenereignisse. Und da sagt man eben, ich habe ein Regenereignis, das zum Beispiel 10 Minuten dauert und in der Zeit kommen 220 Liter pro Sekunde und Hektar runter, zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt ein 10-jähriges Regenereignis nehme, dann ist es die Wassermenge größer, weil man sich nach, was ist in den letzten 10 Jahren an maximaler Regenmenge runtergekommen in diesem Zeitraum? Ja, das ist die Jährlichkeit. Und je größer die Jährlichkeit wird, also einjährig, fünfjährig, zehnjährig, hundertjährig, je größer die Jährlichkeit wird, umso größer wird die Regenspende. Ja? Mhm. Und wenn die Regenspende groß ist, bedeutet das, dass innerhalb kurzer Zeit viel Wasser ankommt. Und das ist die Dimensionierungsgröße für den Kanal, der das Wasser ableiten muss. Wenn der Kanal nur eine Regenspende ableiten kann, die jährlich im Durchschnitt einmal auftritt, kann er relativ klein sein. Wird beim 10-jährigen Regenereignis, muss er dementsprechend größer sein. Ja? Mhm. Und irgendwann ist es aber ja auch ein bisschen unwirtschaftlich, wenn ich einen Kanal dimensioniere nach einem 100-jährigen Regenereignis, dann habe ich Riesenrohre im Boden, die aber rein statistisch nur einmal in 100 Jahren voll beaufschlagt werden. Das rechnet sich nicht. Das ist unwirtschaftlich. Das kann kein Mensch bezahlen.
Ja.
Das ist quasi diese Jährlichkeit. Das ist einigermaßen verständlich.
Ja. Und dann wird dementsprechend die Kanalisierung berechnet. Und
genau.
Wenn ich das jetzt weiter interpretiere, heißt das für mich, ich nehme in Kauf als jemand, der das erschließt oder der das beauftragt, wie auch immer, zu sagen, okay, in 100 Jahren regnet es normalerweise so und so viel und in 10 Jahren regnet es so und so viel. Also mache ich den Kanal, ich weiß nicht, ich mache 500 Rohr da rein. Das müsste für die 10-jährigen Regenereignisse reichen. Und wenn dann aber jetzt innerhalb von 10 Jahren eben die 100-jährigen Ereignisse kommen, weil ich gerade diesen Zeitraum habe, ja, dann fließt es halt über, habe ich Pech gehabt. Nehmen wir in Kauf.
Genau. Das ist aber nicht ein Alleinstellungsmerkmal, sondern das ist ein technisches Regelwerk. Da ist das niedergeschrieben, wann, wo, welche Regenspende zu berücksichtigen ist.
Muss sich die nicht verändern jetzt aufgrund des Klimawandels?
Gute Frage. Okay. Ich würde mal sagen, das ist die falsche Stellschraube. Ja. Wir müssen einfach versuchen, auf der anderen Seite zu drehen, dass das Wasser auf der Fläche bleibt. Dass wir nicht immer alles wegleiten.
Ja.
Und dass wir weniger versiedeln. Jetzt sind wir beim Thema, ne?
Ja, sind unter anderem bei einem der Themen. Ich finde es sehr spannend, weil ich habe immer, wenn ich das über die Kanalisierung nachdenke und ich bin ja nun auch beim Thema Dachbegrünung und sowas unterwegs und wenn ich dann versuche zu erläutern, wie viel Wasser auf den Dachflächen bleibt und wie viel zurückgehalten wird mit Retentionsdächern und so weiter und dann ziehe ich immer das Beispiel unter uns alten Männern, wir kennen es noch, die Jüngeren kennen es nicht mehr, der dritte Mann Orson Welles. Wo dann Orson Welles so in diese Riesenröhre unten entlang rennt, ziemlich am Schluss des Films. Und ich sage mal, das ist die Entwässerung von Wien, aber der ist halt nur in der Mitte so ein kleines Rinnsal. Das ist das tatsächliche Regen, das tatsächliche Wasser, das jetzt abgeführt werden muss. Und der Rest ist einfach nur, wenn stark regnet. Und das machen wir dann kleiner, wird natürlich günstiger dadurch, ne? Für uns alle.
Ja, das ist so ein... Das ist die halbe Wahrheit.
Ah.
Orson Welles hat ja, oder der Film ist ja gedreht worden, ich glaube in den 30er Jahren so etwa.
Ja.
Da gab es ein Entwässerungssystem, ein sogenanntes Mischsystem. Mhm. Da ist unten drin, in dem unteren Teil des Rohres, es gibt auch verschiedene, also es gibt nicht nur Kreisprofile, sondern auch Eiprofile und was weiß ich. Und da ist im unteren Teil eben das Schmutzwasser entlang gelaufen. Und wenn es regnete, ist das geflutet worden und ist der ganze Kanal dann voll geworden. Ja, also insofern Das gibt es heute immer noch teilweise auf dem Land, dass es ein sogenanntes Mischsystem gibt. In Städten gibt es manchmal auch noch, weil sie es sich nicht leisten können, das umzuswitchen in ein sogenanntes Trennsystem. Also sprich, Schmutzwasser wird getrennt abgeleitet vom Regenwasser. Es soll ja auch so sein, dass das Schmutzwasser eben in die Kanalisation, in die Kläranlage geht und das Regenwasser, sofern es denn unbelastet wäre, würde dann eben in den nächsten Bach oder Fluss oder dann eben letztlich ins Meer fließen.
Mhm.
Aber so unbelastet ist es leider nicht mehr, ne? Das ist das große Problem.
Es müsste am Ende auch in eine Kläranlage oder in einen Rieselfilter oder in irgendeine biologische Aufbereitung laufen.
Mhm. Das wird ja heute jetzt auch gemacht. Also moderne Erschließungsgebiete, da läuft das Regenwasser über ein Regenklärbecken in eine Vorflut.
Mhm.
Also wir klären das Regenwasser, bevor es in einen Bach oder was auch immer, eine sogenannte Vorflut eingeleitet wird. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Schmutzwasserkläranlage, weil es einfach nur mechanisch ist, ne, mit Absetzen, also dass die Sandbestandteile sich absetzen und dann quasi keine Schadstofffracht in den Vorflut eingeleitet wird. Das ist eigentlich der minimalste Gedanke dabei, aber trotzdem ist der Ansatz immer noch da, versiegeln und neue Flächen erschließen, neue Erschließungsgebiete machen, um möglichst viel Wohnraum, vermeintlichen Wohnraum zu gestalten. Ja, da kann man natürlich vortrefflich drüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Gesellschaftlich.
Gesellschaftlich müssen wir, glaube ich, auch drüber oder sollten wir drüber diskutieren. Ja, müssen wir drüber diskutieren, sollten, streiche ich aus dem Satz. Jetzt kommt mir gerade die Idee, wenn ich dir so weit folge, dann, und ich habe ja tatsächlich normalerweise relativ wenig Wasser und unsere Rohre sind ja alle rund. Automatisch ein Rohr ja rund, sonst wäre es ein Kanal irgendwie gedacht. Aber eigentlich geht durch den Kanal doch mehr Wasser, oder? Also wenn ich jetzt ein
Was eckig, ist jetzt der Unterschied zwischen Kanal
und eckig Rohr? Und rund.
Eckig und Ach rund. Achso, nee, das ist. Also in der Entwässerungsplanung spricht man von Kanal. Immer die geometrische Form. Es ist immer ein Kanal, der innerhalb, also der im Erdreich versteckt wird. Das ist ein Kanal. Der ist deswegen nicht eckig oder rund, sondern das ergibt sich dann. Welches Profil erforderlich ist, ergibt sich durch die Anforderung. Ja, also in der Regel ist er rund, ja, weil es das beste Fließvermögen gibt. Es gibt keine Ablagerung.
Mhm.
Manchmal ist er eben auch ein Eiprofil oder ein Maulprofil. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wo das ist. Aber ich sage jetzt mal so, in Schleswig-Holstein zu 95% sind es Kreisprofile. Also rund.
Ja, okay. Also es hat jetzt weniger ein statisches Problem als eine statische Herausforderung, als eine hydraulische Herausforderung, die dazu kommt.
Richtig, richtig.
Okay. So, nun nochmal zurück zu deinem Satz. Wir müssen das Wasser auf den Flächen behalten und nicht mehr wegführen. Und da begeistert ja durch die Medien, natürlich auch bei mir in der grünen Branche, sehr stark dieses Thema Schwammstadt und Schwammlandschaft mittlerweile ja schon. Ist das in deiner Zeit auch schon Thema gewesen und wie siehst du es heute?
Also es ist diese Schwammlandschaften und die quasi die Retentionsräume in dem Niederschlagsgebiet zu gestalten, hat sich eigentlich erst, ich sag's mal so um und bei, in den letzten 10 Jahren sehr stark ausgebildet. Wir hatten, ich glaube, 2002 oder 2012, weiß ich nicht mehr genau, gab's ja in Schleswig-Holstein mal so eine große Niederschlagsserie, wo ganz große Flächen überschwemmt worden sind und daraufhin ist eine sogenannte Wasserrahmenrichtlinie erstellt worden.
Mhm.
Und diese Wasserrahmenrichtlinie hat dazu geführt, dass in manchen ländlichen Bereichen ein Umdenken entstanden ist, das Wasser eben tatsächlich zu versuchen, auf der Fläche zu lassen. Ist im ländlichen Bereich natürlich auch 1000-mal einfacher als im städtischen Bereich. Mittlerweile ist es aber so, dass sich viele liebe Kollegen auch darum kümmern und auch auf, sagen wir mal, wirklich entscheidender Ebene, dass sich die Retentions, Möglichkeit für Städte verbessert. Insofern, dass eben, wie du sagst, eine Fläche unter oder ein Raum unterhalb der Oberfläche gestaltet wird, der das Wasser hält, wie ein Schwamm, und dann sukzessive ablässt. Also im Grunde ein Becken, ein unterirdisches Becken, das man so nicht erkennen kann. Mhm. Das ist natürlich optimal, weil mit diesem Wasser kann man natürlich viel machen. Wenn man das jetzt in deiner Richtung, also vom Gründach schon anfängt, da habe ich schon eine Verzögerung, ja, dann kommt das Wasser nicht so schnell im Kanal an. Und wenn es nicht schnell im Kanal ankommt, dann führt es auch nicht zu einer Überschwemmung. Also wenn ich es verzögere, wenn ich den Abfluss verzögere und immer mehr Wasser auf der Fläche lasse, dann habe ich nicht so eine große Überlastung des ableitenden Kanals. Das ist natürlich wunderbar. Und mittlerweile ist es so, dass in modernen Erschließungsgebieten auch die Grundstückseigentümer nur eine bestimmte Wassermenge einleiten dürfen, Regenwasser einleiten dürfen. Das heißt, sie müssen einen Retentionsraum auf ihrer Fläche schon schaffen. Das ist super, weil die Menschen dadurch das merken, mit dem Wasser, was hier anfällt, muss ich umgehen und das kann ich nicht einfach wegleiten. Und hoffentlich auch verstehen dadurch, dass dieses Wasser ein richtiges Gut ist, was wir haben. Mhm. Und da bin ich eben oftmals so ein bisschen am Verzweifeln gewesen, ob das den Menschen eigentlich klar ist, was für einen Schatz wir da in der Hand haben, ne? Das eigene Wasser. Also was andere haben extreme Wasserknappheit und wir haben Wasser im Überfluss. Noch.
Ne? Ja.
Und was machen wir mit dem Wasser? Wir versaubeuteln es und schütten es in die Ostsee und die Fische sterben. Also da muss echt viel passieren, dass die Menschen da ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen.
Ja, ich habe witzigerweise heute die Überschrift eines Artikels gelesen und sinngemäß ist, dass die Natur gibt uns Wasser, warum sollen wir nicht dafür bezahlen? Also einfach der Natur zu sagen, ja, wie ein Stromanbieter, wie ein Wasserversorger, du gibst uns Wasser, also müssen wir auch dich dafür bezahlen, dass du uns das Wasser gibst. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist vielleicht für viele erstmal weit hergeholt. Auf der anderen Seite genau das, was du gerade sagst. Es ist schon extrem wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was uns die Natur da schenkt und wie wichtig das ist, weil das in anderen Ländern, du hast die Sahara am Anfang genannt, sehr schwierig ist. Wobei, ich glaube, da liegt, glaube ich, unten drunter ziemlich viel Wasser, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben irgendwie riesen Wasservorkommen.
Ja, aber auch nicht mehr lange. Weil das, ja. Also das haben wir tatsächlich auch da erfahren in Marokko, dass die Brunnen, die sie haben, teilweise versiegen, weil sie ständig Wasser ziehen für Tomaten nach Deutschland oder Äpfel nach Deutschland. Also muss er ständig bewässert werden und die Brunnen, die sind nicht mehr ergiebig. Die müssen jetzt tiefer bohren. Also das ist wie in Kalifornien, ne? Also ausbeuten, was geht.
Spanien.
Ich meine jetzt in Kalifornien die Wassermengen für Silicon Valley zum Beispiel.
Ja, es hat immer ganz viele Aspekte und in fast jedem Aspekt spielt Wasser eine Rolle und zwar eine, die uns wahrscheinlich noch sehr, sehr intensiv beschäftigen wird. Das tut uns ja an Wasserkünste sowieso. Du hast vorhin einmal ganz kurz gesagt, es gibt eine Simulation, mit der das heute berechnet wird, die Entwässerung und die Planung. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was da passiert? Oder wie das gemacht wird?
Das ist natürlich schon sehr komplex. Im Grunde ist es so, früher hat man gesagt, wenn du jetzt einen Kanalstrang hast, der, ich sag's jetzt mal, oder wir nehmen ein Erschließungsgebiet, da ist eine Hauptstraße und sind 5 Nebenstraßen. Ja? Mhm. Und jede Straße hat eine Entwässerung. Eine Regenwasserentwässerung von den Grundstücken. Und da hat man einfach angefangen, oben an der obersten Stelle, also am Ende des Regenwasserstrangs, da kommt Wasser rein, dann kommt was dazu und dann kommt noch was dazu und es summiert sich immer auf. Ja? Und dann kommt es in den Hauptstrang und da kommt von oben, ich sage jetzt mal 50 Liter und von der Seite kommen 10 Liter. Also habe ich 60 Liter, die weitergeführt werden müssen. Bei der dynamischen Simulation ist es so, dass die Entfernung eine Rolle spielt und die Fließgeschwindigkeit eine Rolle spielt. Das heißt also, es kann sein, dass die 10 Liter schon durch sind, bevor die 50 Liter kommen. Ja, also die Welle ist schon durch und das bedeutet, dass ich den Kanal nicht so groß machen muss. Im Endeffekt.
Okay.
Einigermaßen verständlich?
Ja, ist das so ein bisschen der Natur abgeguckt? Oder ist es in der Natur anders?
In der Natur rief jetzt einfach dort, wo es regnet, ne? Der Natur ja, ist es wurscht, was wir damit machen, ne?
Vielleicht. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass es ihr wurscht ist, was wir damit machen. Ne, ich dachte jetzt gerade an die großen Flüsse mit den Seitenflüssen, wenn dort die Welle kommt, ich sag jetzt mal an der Elbe zum Beispiel, aus Tschechien kommt das Schmelzwasser, kommt ja im Moment nicht. Jetzt, 2025, ist in Sachsen-Anhalt immer noch zu wenig Wasser in der Elbe, die können nicht drauf fahren. Mhm. Und dann kommen ja aber die Seitenflüsse irgendwie dazu und drücken da auch noch rein. Aber im schlimmsten Falle drückt es ja nicht rein.
Alles zur gleichen Zeit.
Oder es drückt eben, weil so viel Wasser in der Elbe drin ist, das Wasser wieder zurück. Ne? Das kann ja auch so sein, dass es quasi bergauf fließt.
Das gleiche Modell, genau.
Gleiche Modell, ja, okay, super.
Gleiche Modell, bloß eben an der Oberfläche und das andere ist eben im Untergrund.
Ja, ich denke gerade, als du das so geschildert hast, wie das heute in den Städten oder in den Dörfern auch ist, in den Neubaugebieten, in der Siedlung, in der ich groß geworden bin, hatten wir große Wiesen noch vor der Haustür tatsächlich, die wir leidenschaftlich gerne bespielt haben und einen Bach, der dort durchfloss. Und ich kann mich gut daran erinnern, weil das maßgeblich unser Hauptspielplatz war, an dem wir uns getummelt haben, an dieser Bach. Und da gab es nie irgendwelche großen Schwierigkeiten. Es gab so ein paar kleine Rohre, die quasi überschüttet worden sind, damit die Bauern dann aufs andere Feld gekommen sind, auf die andere Seite. Das war es aber am Ende auch. Und irgendwann haben sie tatsächlich angefangen, eine Umgehungsstraße zu bauen, eine neue Siedlung zu erschließen und haben quasi am Ende unserer Straße einfach ein Rohr im Boden versenkt, haben das komplett unter der Straße durchs Neubaugebiet durch und auf der anderen Seite in den großen Bach, in den der kleine Bach sowieso schon geflossen ist, reingepackt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich immer auf den Winter gewartet, weil dann war dieses Gitter vor dem Rohr ganz schnell verstopft. Da haben sich dann alle möglichen Äste und sowas und das war wie so eine Biberburg und da hat sich dann immer weiter aufgeschoben und plötzlich haben wir einen Riesensee unten in der Wiese gehabt.
Ja.
Also jetzt vor dem Hintergrund, was du mir gerade erzählt hast, war das ja eigentlich nicht schlau, das so zu kanalisieren, oder? Weil wir hatten es vorher nicht.
Ja, man hat schon Flaschenhals gebastelt, ne?
Ja.
Ja. Man hat früher vielleicht nicht so intensiv drüber nachgedacht oder was weiß ich, was sie gedacht haben. Bauen ja auch noch ein bisschen rustikaler.
Ja, das stimmt. Machen wir das heute anders? Also,
ja.
Okay. Inwiefern? Ja.
Heute nennen wir das ein Regenrückhaltebecken. Das Wasser fließt, also dieser See, den du da hattest, das ist heute ein sogenanntes Regenrückhaltebecken. Da ist ein Zaun außenrum, hat dir ja auch Bernd erzählt, wie man den absichern muss und sowas alles. Heute heißt es Regenrückhaltebecken, das heißt, das Wasser kommt an, wird zurückgehalten und quasi mit einer bestimmten Wassermenge nur abgeleitet, damit die Vorflut nicht überfordert wird. Ja, damit eben nicht diese plötzliche Welle entsteht, sondern ein kontinuierlicher Abfluss.
Aber wir verzögern, also wir verschieben es doch einfach nur immer weiter zurück. Also wir lösen ja das Problem nicht, sondern wir gehen an das Symptom ran, aber nie an die Ursache, oder?
Die Ursache ist die Bebauung.
Also wäre
die Versiegelung.
Ja, okay. Also müssen wir uns der
Versiegelung... Also in dem Moment, wo ich versiegel, kommt das Wasser schneller irgendwo an. Wenn es auf eine Ackerfläche fällt, versickern, ich sag mal, 60-80%, je nachdem, wie stark es regnet und wie trocken der Boden ist, ne? Das brauche ich alles, das sind alles andere oder Faktoren, die da natürlich Einfluss drauf haben. Aber wenn ich es versiegel, wenn ich jetzt eine Parkplatzfläche habe von einem großen Supermarkt, ist das Wasser sofort da. Und das ist das große Problem.
Also müssen wir darüber nachdenken, wie wir heute in den Städten bauen und in den Dörfern. Also wir müssen mehr entsiegeln.
Genau.
Wir müssen dem Wasser wieder freie Fahrt geben. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich im Umkehrschluss zu sagen, wir bauen eben nicht noch, also wir brauchen mehr Wohnraum, unbestritten. Und wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum, auch unbestritten. Allerdings muss das nicht unbedingt eine Neubaufläche sein, sondern vielleicht eher nachverdichten. Oder wie siehst du das aus entwässerungsplanerischer Sicht?
Aus entwässerungsplanerischer Sicht gibt es verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen könnte. Wenn man ein gutes Geschäft machen möchte, würde ich sagen, versiegelt alles und wir bauen immer mehr Kanäle und immer größere Kanäle. Damit verdienen wir Geld. Ja, wer auch immer. Das ist aber sehr kurz gedacht, weil das führt zu massivsten Problemen, die wir ja ständig haben und die jetzt ja immer mehr auftreten. Also auch Schäden an Gebäuden, weil das einfach nicht zu leisten ist, das Wasser abzuleiten. Es gibt aber auch aus entwässerungstechnischer Sicht durchaus auch den Gedanken zu sagen, ich lasse das Wasser auf der Fläche, wo es entsteht, um dort eben auch nicht nur nicht den Kanal zu beaufschlagen, sondern auch die Flora und Fauna zu stärken. Das ist das eine. Und dann kommt auch noch der Grundwasserstand dazu. Also wir müssen etwas tun, um das Grundwasser ja auch zu nähren. Und das dauert je nach Bodenschicht ja auch sehr lange, bis das Regenwasser in der dem leitenden Grundwasserschichtbereich ankommt. Wir graben uns selbst das Wasser ab, indem wir es immer ableiten und weg damit. Häufig ist es so, dass die Trinkwasserbrunnen gar keine Kapazitäten mehr haben. Ja? Kriegen wir jetzt immer mehr mit Trockenheit, Dürre. Und wenn es dann mal regnet, wird das Wasser abgeleitet. Weg ist es. Also das ist ein ganz vielschichtiges Problem. Und dann kommt, das ist ja nur jetzt mal Wassermenge. Wir haben noch überhaupt nicht über die Wasserqualität gesprochen. Was leiten wir denn da ein in einen Vorfluter? Das Wasser läuft die Straße entlang. Da sind Reifenabriebe, Öl ist dran, Benzinreste und. Das wird nicht gereinigt. Das geht alles irgendwie in die Vorflut. Ja?
Okay.
Das ist im Moment vielleicht, wenn man den Teilbereich anguckt, vielleicht gar nicht so gravierend, aber es ist auch nicht umweltförderlich.
Es wird sich kumulieren wahrscheinlich in den Sedimenten.
Genau, am Ende. Genau so ist es. Und dann kommen natürlich andere Faktoren noch dazu, wie Flurbereinigung, Gräben auf landwirtschaftlichen Flächen, die mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, ob ich das da sagen darf, also die in irgendeiner Form vielleicht belastet sein könnten, so kann man das vielleicht sagen, die dann aber auch direkt in irgendeinen See gehen, der eutrophiert und die Ostsee hat kein Sauerstoff mehr, es gibt Fischsterben ohne Ende. Also das ist ein wirklich großer Zusammenhang und wir haben nichts Lebendigeres als das Wasser. Das ist unsere Lebensgrundlage und wir begreifen einfach nicht, was wir da in der Hand haben. Welchen Schatz, ich habe es vorhin schon mal gesagt, welchen Schatz wir in der Hand haben.
Ja, wir gehen sehr achtlos damit um. Ja.
So ist das. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich finde es wirklich sehr bedenklich.
Müssen wir dann das Bauen innerhalb, also das Bauen an sich neu denken. Wir haben ja jetzt gerade über die Entwässerung gesprochen. Wir haben noch nicht so wirklich über die Bewässerung gesprochen, aber vor allem, weil das da auch dein Thema war, über die Entwässerung, müssen wir das Bauen selber neu denken. Denn ich überlege gerade, wenn wir dann so ein Neubaugebiet haben, haben einen Bach durchlaufen, das ist alles wunderschön und das ist vielleicht, oder ein Regenrückhaltebecken kann ja auch wunderschön sein. Du hast es gerade schon genannt, die Biodiversität fördern. Ich schreibe das auch nochmal mit rein. Dazu hatten wir auch schon, hatte ich schon einen Podcast-Gast zum Thema Biodiversität an künstlichen Gewässern. Müssen wir uns da auch Gedanken machen, wie wir denn unsere Häuser zum Beispiel vielleicht so bauen, dass wir sagen, naja, gut, wenn jetzt diese Fläche temporär überstaut wird, zum Beispiel durch so einen früher mal 100-jährigen, jetzt vielleicht 10 oder jährlichen Niederschlag, wie auch immer, es kommt eben 200 Liter in 2 Stunden oder in 1 Stunde runter. Ja, okay, dann kommt es halt runter, ist jetzt aber in dem Fall nicht so schlimm, weil wir es an Ort und Stelle versickern können, weil die Häuser so safe sind, dass es eben nicht in den Keller läuft. Müssen wir auch so denken heute?
Ich würde da sogar einen Schritt weiter gehen.
Okay.
Wir müssen mal gucken, ob wir nicht in die Höhe bauen, anstatt immer mehr Flächen zu versiegeln. dieser klassische Einfamilienhausbau, von dem also ich natürlich auch profitiere, ich glaube, das passt nicht mehr in die Welt. Also aus der Sicht, aus der entwässerungstechnischen Sicht gesehen, das führt immer mehr dazu, dass immer weniger Leute in großen Häusern wohnen und wir immer mehr versiegeln. Also das Wohl des Einzelnen steht an oberster Stelle. Die gesellschaftlichen Probleme, die damit verbunden sind, die rücken total in den Hintergrund. Ich kann das natürlich auch niemanden vorschreiben oder sagen, so und so musst du das machen. Das ist Quatsch, ne? Ich lege nur den Finger mal drauf und sag, ist es denn wirklich sinnvoll, ein neues Erschließungsgebiet zu machen, wo, ich sag mal, 30 oder 50 Wohneinheiten drauf sind, alles Einfamilienhäuser mit einer Wohnflächenzahl von, ist egal, muss ich was anderes sagen, also mit, die auf 4 Personen ausgelegt ist. Großes Haus, viel Platz, am besten noch ein Bungalow, also schnell gebaut, wenig Nutzen für die Gesellschaft und viel Nutzen für das eigene Wohl. Das hört sich jetzt sehr, sehr radikal an, soll gar nicht so gemeint sein, ne? Also ich will damit sagen, wir müssen die Städte aufpeppen und da mehr machen, was den Nutzungsbereich anbelangt. Die Gesellschaft ändert sich. Es gibt viel mehr Single-Haushalte als vor noch vielleicht 20 Jahren. Das heißt, da entsteht tatsächlich die Wohnraumknappheit aus meiner Sicht. Ne? Also im Grunde werden wir ja immer weniger Leute. Woher kommt denn die Wohnraumknappheit? Dadurch, dass jeder oder viele Menschen eben in alleine oder vielleicht gerade mal zu zweit in der Wohnung wohnen, wo vorher viel mehr Leute drin gewohnt haben. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn es zu Lasten der Versiegelung unserer gemeinsamen Natur geht, dann muss man sich das wirklich überlegen. Was machen wir mit diesen Flächen, die wir noch haben? Wir nutzen alles. Wir nutzen irgendwelche Flächen links und rechts von der Autobahn für Photovoltaik, ist alles super, ja, ist ein Vorteil. Aber wir nutzen alle Flächen optimal aus oder glauben es. Und dazu gehört auch Bedichtung für allgemeinen Wohnungsbau. Und Einfamilienhaus ist kein Mehrfamilienwohn mehr. Also da müssen wir wieder hin.
Also ich nehme das gerne mal auf mit den PV-Anlagen, also mit den Agri-PV-Anlagen. Da hatten wir letztes Jahr, 2024, beim Landesnaturschutztag von unserem schleswig-holsteinischen Umweltminister auch ein sehr interessantes Statement. Der sagte, bevor wir solche Flächen, das sind ja teilweise Kulturflächen, also ob das jetzt irgendein Getreide dort angebaut wird oder auch von mir aus einfach nur eine Wiese ist, die wirklich biodiversitätswichtig ist, überbauen mit PV-Anlagen, und ich bin großer Freund von Erneuerbaren, aber ist es nicht vielleicht sinnvoll zu sagen, man verdichtet dann eher oder überbaut eher Flächen, die schon verdichtet sind, also zum Beispiel große Parkplatzflächen, wo wir dann auch noch Schatten drunter hätten. Also wir machen oben Energie und unten haben wir Schatten, kommt allen zugute und wir brauchen die Grünfläche nicht zu überbauen. Ich finde, also wir müssen einfach unseren Horizont mal ein bisschen breiter machen und nicht mehr in Schwarz-Weiß denken, sondern ein bisschen mehr Grau. Und von daher finde ich deine Anregung schon wichtig, da mal drüber nachzudenken. Und klar, es ist schön, ein eigenes Haus zu haben und da alleine zu wohnen, also mit der Familie oder wie auch immer. Aber am Ende ist es vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß.
Genau, das ist es.
Und ja, genau. Und darüber
wir darf man ja diskutieren. Wir verbrauchen zu viel Ressourcen.
Ja.
Definitiv.
Das tun wir mit allem, ja. Apropos Ressourcen, wie ist das denn jetzt, wenn du über deine 30 Jahre zurückdenkst, wo du Kanäle gebaut, geplant hast und die dann gebaut wurden? Wie lange hält so ein Kanal? Wann müssen die saniert werden?
Gute Frage. Also, ich war ja auch wirklich sehr lange öffentlich bestellter und freiwilliger Sachverständiger, weißt du. Ja. Und da ist ja immer wieder das Problem gewesen, wann ist ein Kanal mangelhaft gebaut und woher kommt der Schaden und so weiter. Es gibt mannigfaltige Gründe, warum ein Kanal eben kaputt geht. Das fängt vom Material an. Welches Material ist eingebaut? Da gibt's Steinzeug, Beton. Es gibt eben auch, ich sag's mal, salopp, Plastikrohre. Und es gibt die Qualität des Einbaus. Und natürlich auch die Qualität der Planung. Ist der Kanal in einer Tiefe, wo er diesen Verkehrslasten, wenn oben ein Panzer drüber fährt, dadurch nicht kaputt geht, oder liegt er ganz weit oben, wo Frost und Lasten ihn zerstören? Das wäre ein Planungsproblem. Grundsätzlich geht man davon aus, dass so ein Kanal zwischen 50 und 100 Jahren hält. Das hängt aber, wie gesagt, sehr vom Material ab und dann eben von der Einbauart. Ist das alles mängelfrei und ordentlich gemacht worden.
Und am Ende wahrscheinlich auch von der Belastung, so wie jetzt, ne? Wie viel Regen, genau. Oder welche Fahrzeuge drüber fahren. Wir merken es jetzt an, genau, den Brücken. Damit, genau, waren die auch alle nicht gedacht.
Und man muss halt auch was machen, ne? Man muss den auch warten. Man muss den Kanal auch pflegen.
Und ich glaube, da fängt es oft mal schon an, wie bei vielen anderen Dingen auch. An der Pflege, Unterhaltung und Wartung wird dann am Ende gespart, weil es augenscheinlich im ersten Moment preiswert scheint, weil man Kosten sparen kann. Aber am Ende wird es alles viel teurer. Ich habe es im Vorwege angedeutet, diese Frage kommt in meinem Podcast wie das Amen in der Kirche, und hier ist es. Du hast über die Bewässerung angefangen und bist zur Entwässerung gekommen, und immer steckt das Thema Wasser drin. Wie beschäftigt dich das Thema Wasser denn generell? Also hast du eine Faszination zum Wasser oder bist du froh, dass du es los wirst?
Nein, also Wasser ist, ich soll mal sagen, ein Sehnsuchtsort. Ne? Mhm. Wenn es darum geht, Ruhe und Ausgeglichenheit zu spüren, dann ist es der Blick von einem Uferstreifen auf den Lofoten aufs Wasser. Ne?
Okay.
Du hast sofort das Bild im Kopf. Das kann eine ruhige See sein, das kann eine wilde See sein. Es ist aber ein was Archaisches. Ich glaube, das hat jeder Mensch.
Ja.
Der eine mehr, der andere weniger, aber für mich ist es entscheidend. Wasser gehört da definitiv dazu. Ohne Wasser geht gar nichts.
Kann ich gut nachvollziehen. Es gibt auch psychologische Hintergründe. Ich werde das verlinken. Ja. Ich habe auch dazu eine Podcast-Episode oder zwei sogar mittlerweile mit einem Psychologen gemacht. Das ist also wirklich sehr, sehr spannend, das rauszufinden. Jetzt hast du die Lofoten genannt.
Oder gehört sie mir.
Du hast die Lofoten genannt, aber wir beide leben ja nun mal in einem der schönsten Bundesländer, nämlich zwischen den Meeren. Und hast du auch einen Tipp für jemanden, der hierher kommt oder hier wohnt, wo du sagst, ja, das ist mein Sehnsuchtsort, da gucke ich gerne mal eben übers Meer und komme zur Ruhe?
Also es gibt einen Blick, also zwei, drei, ja, ich fange mal mit dem ersten an. Also es gibt einen Blick, der super toll ist, wenn man von Kiel rausfährt Richtung Laboe und an Laboe vorbei, quasi die Landstraße unten Richtung Stein, dann kommt man in so eine Endmoränenlandschaft und im Hintergrund, also es taucht ein bisschen ab, die Landschaft taucht nach unten weg und im Hintergrund siehst du die Ostsee. Und im Vordergrund hast du ein bisschen Endmoränenlandschaft. Das empfinde ich jedes Mal als, es ist völlig wurscht, was für ein Wetter ist. Jedes Mal, wenn ich da fahre, denke ich mir, wow, das ist es. Ja. Das ist einfach total klasse. Dieser Blick aufs Meer vom Land aus, leicht erhöht, besser geht nicht.
Ja. Wir leben schon sehr privilegiert hier mit zwei Meeren. Und wir haben es nicht weit von der Ost- zur Nordsee haben wir es nicht weit, also von der Ost- zur Westküste haben wir es ja auch nicht weit. Super. Nun haben wir schon so ein bisschen diesen Bogen geschlagen, eben dieses Genießen, dieses nach draußen gucken, dieses zur Ruhe kommen. Und das ist ja auch ein bisschen deine Entwicklung, denn es gab nach dem Verkauf deines Unternehmens ja auch einen Wendepunkt. Du hast vorher schon eine ganze Menge mehr gemacht. Wir haben uns über Moderationen kennengelernt, du hast das Planungsbüro gehabt, und du hast dir aber keine Ruhe gegeben, nachdem du das Planungsbüro verkauft hast, sondern du hast dann nochmal weitergemacht und gesagt, ich mache noch mehr, mach noch weiter. Mit als Coach, Start-up, Mentor, als Mediator. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ich finde das unglaublich spannend.
Ja, also Ich habe ja vor 10 bis 15 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, Jörg, das weißt du auch, da haben wir uns kennengelernt, diese Mediationsausbildung gemacht und hatte gedacht, damals, ich würde Mediation im Bauwesen gut etablieren können, also die Streitkultur da ein bisschen zu verändern. Das war aber ein Rohrkrepierer, weil die Baumenschen in der Regel sich streiten wollen. Die brauchen irgendwie keinen, der da irgendwie schlichtet oder sowas tut, sondern die wollen Recht haben oder Unrecht bekommen. Dennoch ist es so, dass diese Ausbildung mich schon auch nachhaltig beeinflusst hat. Ich habe dann immer mal mich mit meinen Mitarbeitern immer mehr um die zwischenmenschlichen Belange auch gekümmert. Und da habe ich eben gemerkt, dass das der Mensch in seinem Wesen, eben im Tun die entscheidende Rolle ist. Was macht er? Warum macht er was? Wie geht's ihm damit? Und das ist was, was wir in unserem schnelligen, das ist alles ganz viel Blabla, was ich sage, haben viele andere auch gesagt. Aber wir verlieren den Bezug zu unserem eigenen Wohlbefinden durch die Arbeit. Oftmals. Nicht immer und jeder, sondern manchmal. Und das nimmt immer mehr zu, habe ich so den Eindruck. Und da wollte ich einfach noch ein bisschen was dagegen halten, dass ich Menschen helfen kann, da ein bisschen drauf zu gucken, was könnt ihr tun, damit es euch besser geht und ihr trotzdem in diesem System bleiben könnt. Aber achtet, also dieser Blick auf sich selbst, dass der mehr Berücksichtigung findet. Das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, die sind recht glücklich damit, wenn sie ein Gegenüber haben, mit dem sie darüber mal sprechen können.
Mhm. Also ich, in dem Fall möchte ich nochmal eine Lanze für die Mediation brechen, weil ich finde, das könnten durchaus mehr Menschen machen, allein diese Ausbildung zu machen oder sich damit zu beschäftigen, weil du lernst ganz viel über Kommunikation und über dich selbst, wie du es gerade schon gesagt hast, und das bringt immer. Die meisten Menschen, die es gemacht haben, macht was mit denen.
Ja, also das stimmt.
Total wichtig. So, wer kommt denn zu dir und lässt dich coachen? Also was sind das für Menschen? Wohin kannst du die?
Und worin das sind junge Leute. Junge Leute, die Probleme haben, im System sich zurechtzufinden, also die ersten Jahre ihres Arbeitslebens vor sich haben und da Schwierigkeiten haben, eben unter Umständen auch mit Älteren, die ihre Arbeit machen nach dem Motto, das habe ich schon immer so gemacht, und da laufen die natürlich auf, und wie können sie sich da positionieren, um insgesamt das System da auch weiterzubringen, aber auch selber nicht unterzugehen. Aber es sind auch eben Menschen, die mittendrin sind, wo die privaten Probleme vielleicht ein bisschen groß werden und dann die Arbeitsleistung nachlässt und sie nicht so richtig wissen, was ist jetzt eigentlich wichtig. Und dann auch die Oldies, nenne ich jetzt mal, die dann merken, okay, sie müssen jetzt dann demnächst mal das Zepter weiterreichen. Wie mache ich das am besten? Wie kriege ich am besten meinen Arbeitsbereich an einen jungen oder jüngeren Menschen gut transferiert, dass der mit dem Wissen, was ich habe, was anfangen kann, wenn er es möchte? So, also ist das von allem was.
Ja.
Auch in allen Branchen, aber natürlich viel im technischen Bereich. Weil ich
das
da eben mein Netzwerk habe.
Ja, das ist ja nun genau das Gegenteil von dem, was du auch machst. Also jetzt ist es einmal die Übergabe von einem älteren Menschen auf einen jüngeren Menschen. In der Regel ist das ja so. Oder einen anderen Menschen, sagen wir es mal so, um gar nicht das Alter mit reinzubringen. Auf der anderen Seite machst du ja auch ein Startup-Mentoring.
Ja. Sind dann die Jungen.
Zumindest die Jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die müssen ja nicht altersmäßig jung sein, oder?
Ja, nee. Aber sie sind einfach im Firmenbereich ist das ein Jungunternehmen, ne? Das sich da gerade bildet. Und wie kann man das gestalten? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern am besten umgehen? Und wie kriege ich das auch bearbeitet, ohne mein soziales Umfeld nachhaltig zu schädigen?
Mhm. Kommen die gleich am Anfang zu dir oder dauert das eine Weile? Also schön wäre ja sowas von Anfang an mit zu begleiten.
Wäre schön, ja. Die meisten Menschen reagieren erst aus der Not heraus.
Wenn es weh tut.
Ja. Selten mal jemand, der quasi vorausschauend agiert. Eher die Ausnahme. Gibt's aber auch.
Das ist schön. Und vielleicht können wir mit der Episode da einen Beitrag dazu leisten. Wie kam es zu dem Namen Wertkern?
Ich habe über die verschiedenen Ausbildungen einen sehr starken Zugang gefunden zur bildlichen Sprache. Versprachlichung von Bildern. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann geht es in der Regel darum, dass der Kern dieses Menschen einen Wert haben muss, der in irgendeiner Form verloren gegangen ist. Und darum geht's, ich sag's mal, in 99% der Fälle, dass dieser Kern wieder zu einem Wert findet. Und daher kommt der Name Wertkern.
Super schön. Ich finde ihn ganz toll. Also hat mich sofort angesprochen und er hat neugierig gemacht. Und um jetzt mal.
Da habe ich alles erreicht.
Definitiv. Und die Brücke wieder zurückzuschlagen, es macht den Kreis so schön rund. Das Rohr wird quasi geflutet, um in unserer Brustwache zu bleiben. Denn der Wertkern, also das heißt, wir müssen auch dem Wasser wieder mehr, dem Kern sozusagen, wieder mehr Wert geben, hatten wir anfangs ja gesagt, und gleichzeitig eben den Mensch auch in den Mittelpunkt wieder zu setzen, die einzelnen Menschen wieder. Super, super spannend. Wir haben die Stunde schon rum und ich glaube, wir könnten noch deutlich länger sprechen, weil es so viel Freude macht und so viel Spaß. Aber normalerweise mache ich eben diese eine Stunde, aber nichts ohne Aber. Nichtsdestotrotz stelle ich am Ende immer die Frage, hast du 3 Tipps für die Zuhörenden, für die Menschen da draußen, wenn die sich mit deinen Themen, also Entwässerung, Kanalisierung oder Startup oder Coaching beschäftigen möchten?
Beschäftigt euch mit eurer Umwelt, direkt um euch herum. Wann regnet's? Wie viel regnet's? Was kann ich tun, damit die Natur in meinem direkten Umkreis möglichst gute Chancen hat, sich zu entwickeln? Und da bin ich auch schon bei den Menschen selbst. Was kann ich dafür tun, dass es besser wird? Also fangt bei euch selbst an und geht von dort aus nach außen, erst zur Natur und dann zur Gesellschaft. Sonst wird da, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig was Gutes draus, wenn wir immer Das ist, glaube ich, der beste Weg, von sich auszugehen, achtsam mit der Natur umgehen, achtsam mit sich selbst umgehen. Dann haben wir alle eine gute Chance, dass es besser wird.
Das sind
da ist aber alle 3 drin.
Ja. Ich hätte insistiert und gesagt, wo ist der 3. jetzt? Aber brauchen wir nicht, da ist schon so viel drin. Oh, super, finde ich toll. Sehr, sehr inspirierend und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und mal wieder ging diese Zeit so schnell rum. Uli, ganz herzlichen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst.
Sehr vielen Dank, mir hat super viel Spaß gemacht und ich habe es tatsächlich, ich will eigentlich dieses Wort tatsächlich gar nicht benutzen, ich habe es nicht wahrgenommen, dass die Zeit so schnell rum ist.
Ja.
Das toll. Vielen Dank für deine klasse Moderation, Jörg.
Sehr gerne. Ich kann da nur mit Klaus van de Weyer, einem Gast und guten Bekannten von mir schon länger, sprechen. Der sagt, ich beneide dich für deinen Podcast, weil du lernst ja jedes Mal so viel dazu. Und das ist tatsächlich so. Mit jedem Gespräch lerne ich dazu und ich bin jedes Mal erstaunt, wohin die Reise in diesen Gesprächen geht. Und sie geht oft in die ganz andere Richtung, als wir das ursprünglich überlegt haben oder ich das überlegt hatte. Und das macht das so unglaublich faszinierend. Und deshalb mache ich das auch weiter. Und euch da draußen, die ihr zuhört, in welchem Jahrhundert und in welchem Jahr auch immer, bleibt mir wie immer nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Bewertung dalassen und ein Abo. Das hilft mir immer und das hilft dem Thema Wasser. Und ansonsten bleibt im Strom. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.